Auch ich grüße Sie zunächst recht herzlich an diesem Morgen zu meinem zweiten Dienst hier unter der Gesamtthematik. Wir haben es gehört, ich will es aber nochmal nennen. Die Bedeutung des Gebetes in schweren bzw. schwierigen Zeiten. Wir sollen ja alle Zeit beten und das Gebet soll Priorität haben. Aber im Blick auf die besonderen Ereignisse auch in den letzten Wochen und Monaten gilt es, erstens klare geistliche Erkenntnis zu bekommen, daraus die Konsequenzen zu ziehen und das zu praktizieren, was ich jetzt zunächst zur Einleitung von 1. Timotheus 2, 1 bis 4 sage. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Für wen? Für alle Menschen. Wichtig. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zunächst ganz kurz etwas zu diesem Text, damit wir die Hinführung in der Analyse der heutigen Zeit bekommen, um daraus wieder nochmal von den Gebeten des Apostels Paulus her Stärkung und Weisung zu bekommen. Also eine Ermahnung geschieht hier durch den Apostel in Vollmacht, in geistlicher Klarheit. Hier werden die Prioritäten gesetzt, und zwar im Gebet. Wir kennen das alle, dass wir in der Regel mehr aktiv sind, ohne das zu beachten. Denn nur was im Gebet im Einklang mit Gottes Willen von uns erkannt wird, können wir entsprechend durchsetzen. Ich habe früher, als ich selber noch Unterricht gab, manchmal gesagt, wer möchte, und dann haben die Schüler mich gar nicht ausreden lassen, haben sofort ihre Hände gestreckt. Ich sage, ihr müsst erst mal hinhören, was ich überhaupt will, ob das so angenehm ist, was ihr jetzt tun sollt. Nicht so geht es bei uns auch manchmal, dass wir uns in Aktivitäten stürzen, ohne zuvor klar Gottes Willen zu erkennen. Dann wird also hier deutlich, dass wir für alle Menschen beten sollen, nicht nur für die Gläubigen, nicht nur allein für Israel, auch für die anderen. Warum? Weil wir ja wissen, dass selbst auch heute die fanatischen Moslems, wenn sie jetzt noch verblendet sind, wie auch die orthodoxen Juden, dennoch eine Zielsetzung von unserem Herrn bekommen. Denn Gott will, und was er will, wird er einmal realisieren. Nicht? Dass nicht nur ein paar Gläubige in den Himmel kommen, sondern was steht hier? Dass alle Menschen errettet werden und, jetzt hören Sie zu, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn auch in Gerichtsprozessen, und die dürfen wir nicht unterschlagen. Und dann steht noch ein zweiter entscheidender Aspekt hier, in dieser Ermahnung, nämlich, dass wir, das möchte Gott, ein stilles oder ruhiges Leben führen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Ausreife der Gemeinde geschieht nicht primär dadurch, dass von außen Druck kommt. Das geschah immer im Blick auf Israel und wird auch sehr stark eine andere Heilskörperschaft betreffen, die aus der großen Drangsal am Ende dieses Äons herausgeführt werden. Gott möchte, dass wir durch Gnade in aller Ruhe und Stille geistliche Erkenntnis bekommen und darin wachsen. Das zunächst zur Einleitung. Und was kennzeichnet eigentlich unsere heutige besondere Situation, die ich ja mit schwierig oder auch schwer bezeichnet habe? Ich habe gestern Abend darauf hingewiesen, dass wir letztlich einen Kampf führen, nicht zuerst gegen die Umstände, Verhältnisse, gegen Menschen, sondern mit den unsichtbaren Mächten. Und da wissen wir, dass Satan, der Fürst und Gott dieser Welt, ein Lügner und Mörder von Anfang ist. Und dass er sich den jeweiligen Verhältnissen anpasst. Also einmal als brüllender Löwe, das heißt durch Verfolgung, da sind die Fronten klar. Wie etwa in totalitären Systemen, wenn da Menschen zum Glauben kommen, dann erfahren sie Feindschaft, Hass, ja, sogar Martyrium. Und auf der anderen Seite ist die Gestalt dieses Fürsten und Gottes dieser Welt der Engel des Lichtes, der den Namen Jesus durchaus gelten lässt. Aber es ist ein anderer Jesus. Es ist nicht mehr der Jesus der Bibel. Paulus sagt das, er sagt den Korinthern, ihr vertragt es billig, ja, wenn ihr einen anderen Jesus und einen anderen Geist annehmen. Also müssen wir prüfen, ist es der Jesus der Schrift, ist es der Geist? Und darum werde ich diese beiden Aspekte aufgreifen. Zunächst kurz etwas zu der äußeren Situation da, wo sich Satan als der Verfolger der Christenheit darstellt. In der letzten Nummer von Idea Spectrum heißt es, da hat Idea eine Dokumentation auch dazu herausgegeben, Christen sind am stärksten momentan verfolgt als Minderheit. Und im Jahre 2001, also jetzt in dieser Zeit, haben wir bereits fast 200.000 Märtyrer weltweit zu registrieren. Das wird oft von Politikern und von den Medien unterschlagen. Ein Beispiel, das haben Sie sicher ja auch vernommen, nicht, dass in Pakistan bei einem Terroristenangriff auf einen Gottesdienst 18 Tote, es war da eine katholische Kirche, wo auch sich Protestanten getroffen haben, zu verzeichnen waren. Und das wird auch gesagt, in den Moscheen gibt es den Aufruf zum Hass gegen die Kirchen. Und ich erinnere nur an Indonesien, Christenverfolgungen, im Sudan, im Jemen. Also immer da, wo die Moslems Regierungsanteil haben oder in der Mehrheit sind, werden leider, muss man sagen, die Minderheiten verfolgt. Und das wird nicht aufhören, bis dieser böse Äon zu Ende geht. Und selbst auch in China werden die Christen, vor allen Dingen, wenn sie sich in der Untergrundkirche versammeln, bestraft und verfolgt. Das müssen wir nach wie vor registrieren. Umso erstaunlicher ist es ja, ich habe das auch gestern Abend angeführt, dass es jetzt eine Koalition weltweit geht, wo also die Russen als stärkste Republik in der ehemaligen UdSSR und die Chinesen mit den Amerikanern koalieren. Das ist schon eigenartig und das tendiert hin immer mehr zu einer weltweiten Einheit. Ich will das nur noch mal aufgreifen, um diese Tendenz, die ich gestern Abend andeutete, auch hier mit einzubringen. Also das sind so einige Perspektiven. Und Sie wissen auch, dass der Prozess gegen diese christlichen Helfer in Afghanistan, die ja in Kabul im Gefängnis sitzen, in Stocken geraten ist, aufgrund der Angriffe der Amerikaner, der Luftangriffe auf Kabul und auch andere Zentren, die Hochburgen der Taliban sind. Das sind einige dieser äußeren Aspekte und wir müssen uns einfach damit befassen, liebe Geschwister, ich will es auch hier nochmal sagen. Ich habe das gestern Abend angedeutet, ich kann aber ein paar Verse mal aus dem Koran zitieren, dass eigentlich der Koran nicht friedlich ist, wie das leider manche Theologen und auch Politiker darstellen wollen. Sie müssen wissen, wenn Moslems wie in Deutschland oder woanders in der Minderheit sind, sagen sie nie offen die Wahrheit. In Sure 2, Vers 40 heißt es, die, welche nicht glauben und unsere Zeichen, also den Koran verleugnen, das sind wir, werden Bewohner des Höllenfeuers sein und darin verbleiben. Also nie herauskommen. Dann, in der zweiten Sure, Vers 129, es gibt manchmal etwas unterschiedliche Einteilungen, wie ja auch bei uns in der Bibel. Tötet sie, wo ihr sie trefft, verjagt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Vertreiben ist schlimmer als töten. Vierte Sure, 57, die, welche unsere Zeichen nicht annehmen, werden in Höllenflammen braten und so oft ihre Haut verbrannt ist, geben wir ihnen andere Haut, damit sie umso peinlichere Strafe fühlen. Denn Allah ist allmächtig und allweise. Er wird der Gott der Gnade, der Barmherzigkeit nur da bezeichnet, wo Moslems sich diesem Allah-Gott unterwerfen. Denn Islam heißt Unterwerfung. Und ein letztes, was uns Christen betrifft. 5. Sure, Vers 15. Ich könnte also jetzt zig Stellen zitieren. Auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, hatten wir einen Bund geschlossen. Aber auch sie haben einen Teil dessen vergessen, wozu sie ermahnt worden wären. Darum haben wir, und jetzt hören Sie zu, Feindschaft und Hass unter ihnen erzeugt bis zum Auferstehungstage. Dann wird ihnen gezeigt werden, was sie taten. Das steht geschrieben. Liebe Geschwister, ich sage es immer wieder, wir müssen die Geister prüfen. Und das heißt hier die Lehre. Und es kann keiner im Namen Jesu Gewalt anwenden. Die Bibel, vor allen Dingen im Neuen Testament, ja, verbietet Gewalt. Und Jesus hat sein Leben für die anderen dahin gegeben. Aber im Koran steht es anders. Also nicht Verhaltensweisen primär sind, das kann taktisch sein, das Entscheidende, sondern, wie wir ja auch sagen, es steht geschrieben. Und nicht nur fanatische Moslems können sich hierauf berufen. Fundamentalisten, vor allen Dingen dort im Islam, sollen auch Dschihadisten werden, die den Heiligen Krieg führen. Und leider, das muss ich auch nochmal sagen, weil wir noch bei einigen äußeren Entwicklungen sind, haben die Amerikaner immer verschieden, je nachdem ihre Machteinflüsse zu erreichen waren, auch da unterschiedlich gehandelt. Sie haben ja die Taliban aufgebaut. Und wie war es im Krieg im Kosovo und in Bosnien? Da haben sie doch selbst zugelassen, dass fundamentalistische, kriegerisch eingestellte Moslems dort aus arabischen Ländern hereinkamen und haben gegen die Serben gekämpft. Das sind Tatsachen. Also auf Politik wollen wir uns nicht verlassen. Ich wollte es nur einmal darstellen. Wir haben dem Worte Gottes zu vertrauen und wollen uns von dort her führen und leiten lassen. Und nun, das war ja mein heutiges Anliegen, geht es mehr um diese Innenlinie, nämlich, dass wir erkennen, je weiter diese Zeit voranschreitet, es wird nicht heller, sondern es wird finsterer, bis hin zur Mitternacht. Leider ist da die Vermengung von Wahrheit und Lüge das Entscheidende. Und ich muss da nochmal auch ein Zitat aus Idea Spectrum aufgreifen. Hier geht es um die sogenannte Willow Creek Gemeinde. Das ist ja diese Vorzeigegemeinde im Bereich von Chicago, es ist also ein Vorort, und hier in Deutschland finden ja immer wieder Kongresse statt, das wissen Sie sicher unter der Regie von Bill Hybels. Er ist dieser Begründer dieser Mammutgemeinde. Da lese ich also, dass diese Gemeinde einen Moslem eingeladen hat, der konnte sprechen. Und dann begründen Sie, warum wir, also diese Gemeinde, Moslems und Atheisten reden lassen. Ich kann das nicht verstehen. Finden Sie dafür ein Beispiel im Neuen Testament, damit Sie dann Ihre Wahrheit darstellen. Aber sehen Sie, wenn zum Beispiel dieser Referent sagt, wir glauben auch an Jesus, oft mehr als ihr Christen, dann ist es nicht der Jesus Christus der Bibel, sondern es ist nur Jesus, der Sohn der Maria. Und dann heißt es als Argumentation, diese Einladung habe dazu geführt, die täglichen Aggressionen gegen islamische USA-Bürger in unserem Land zu entschärfen. Sicher, das mag eine Motivation sein. Aber dieser Islamgelehrte konnte seine Wahrheit des Koran darstellen. Und er hat also gesagt, dass die Christen die Lehre verbreiten würden, dass der Koran zur Gewalt ermuntere. Und das hat er abgestritten. Aber sehen Sie mal, ich habe Ihnen doch etwas ganz anderes vorgelesen. Nicht? Es ist, ich sage es immer wieder, es ist Taktik. Und zwar der Koran erlaubt, die Unwahrheit zu sagen, wenn es hier um die Verbreitung des Koran geht, um die Lehre der Moslems. Darum kann ich das einfach nicht nachvollziehen, wie eben auch viele im christlichen Lager den Gott Allahs und den Vater Jesu Christi in einem sehen. Das ist nicht der Fall. Und da müssen wir auch sehen, wie Mohammed ja zu diesem Erkenntnis gut gekommen ist. Ich habe einen Koran und da gibt es eine Hinführung. Der Autor hat sich sehr mit dem Islam und der Geschichte Mohammeds befasst. Und dann ist eindeutig klar, Mohammed ist oft in einen Trance-Zustand verfallen. Das heißt, er ist dann also nicht mehr bei Sinnen. Und das ist ein typisches Zeichen für Okkultismus und Spiritismus. Nicht? Und in dieser Situation hat er seine sogenannten Offenbarungen bekommen. Es soll dann angeblich der Engel Gabriel gewesen sein. Aber Gabriel, der Maria das Heil in Jesus Christus verkündigt hat und Jesus als den Sohn Gottes bezeichnet hat, der kann nicht auf einmal anders reden. Darum müssen wir aufpassen und immer wieder differenzieren. Ich denke, bei uns ist die Gefahr des Kompromisse machens mit dem Islam nicht so groß, aber vielleicht mit anderen Richtungen. Und da ist es wichtig, dass wir auch selbst im christlichen Lager eine eindeutig klare Haltung beziehen. Hier gibt es ja immer wieder Methoden, und damit bin ich bei einem weiteren Aspekt, den Außenstehenden, wie das Willow-Krieg-Programm das macht, das Evangelium nahezubringen. Mit Anspielen, mit Pantomime und ähnlichen Methoden, die von dieser Welt sind. Selbst in unserer Gemeinschaft hat man jetzt dieses Duo, einen Pianisten und einen Pantomimen, eingeladen. Ich bin nicht hingegangen, weil ich das einmal in einer Übertragung von Pro Christ gesehen habe, wie dieser Pantomime Gott selber darstellt als Schöpfer und Jesus Christus am Kreuz. Und wenn Sie allein schon das Maskenhafte sehen, dann ist das für mich Blasphemie. Ich komme nachher von 2. Timotheus 3 noch darauf. Ja, das ist eine Art Gotteslästerung. Sehen Sie mal, wenn wir uns kein Bildnis machen sollen, also keine Ikonen anbeten, wie das in der Ostkirche geschieht, dann kann ich doch auch nicht einen Pantomimen herbeirufen, der Jesus Christus am Kreuz darstellt und sich damit identifiziert. Oder sind Sie anderer Meinung? Bitte, ich sage Ihnen das, wie ich darüber denke. In einer anderen Veranstaltung bei uns in der Nähe, ein Bruder hat mir das zugefaxt, da geht es also um eine Hip-Hop-Gruppe, und sehen Sie mal, mit welcher Fäkaliensprache der in dieser Veranstaltung, um Außenstehende zu gewinnen, argumentiert. Er sagt, ich lebe mein Leben für den wahren Jesus Christus, ich scheiß auf euren Katechismus, ich scheiß auf euren Rhythmus und so weiter. Ist das eine Methode, um Leute zu Christus zu führen? Das kann einen schon innerlich bewegen. Ich will Ihnen einfach nur mal so ein paar Dinge nennen. Oder wenn bei uns in der Württembergischen Kirche, und das ist im Grunde noch eine Kirche, die sehr stark von Pietisten, auch in der Synode, mitbestimmt wird. Aber wenn dort 800 Pfarrer sich identifizieren mit den homosexuellen Pfarrern, die im Dienst sind. 800 Pfarrer haben eine Unterschrift geleistet. Und der Bischof kommt ja nun auch noch aus dem evangelikalen Lager, aber der hat eine Kommission geleitet zu dieser ganzen Fragestellung, und es ist nicht eindeutig da in dieser Kommission auf das Wort Gottes hingewiesen. Und wir haben, die lieben Geschwister, Buch haben mir das erzählt, hier in Siegen wohl auch eine Veranstaltung gehabt der Homosexuellen, wo sie bezeugt haben, Sodom ist unsere Heimatstadt. Ha. Wenn das so bezeugt wird, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie, wie die Bewohner von Sodom, ins Gericht kommen. Und damit, liebe Geschwister, bin ich bei einer Situation, wie der Herr Jesus hier auch beschreibt. Wie wird es denn sein am Ende der Tage? Werden die Massen bekehrt? Werden die Völker zu Christus geführt? Und das ist die falsche prophetische Aussage vieler extremer Charismatiker. Sicher gibt es da auch Brüder und Schwestern drunter. Die sagen, jetzt wird Deutschland eine prophetische Nation. Aus Afrika kommt jemand, ein lieber Bruder von mir hat ihn selber gehört, ja, der über ganz Europa aufgrund einer Vision nun eine Geistesausgießung erwarten. Wo steht das in der Schrift? Was ist denn in diesem Äon Ziel Gottes? Die Herauswahl der Einzelnen aus diesem bösen Äon. Es geht um die Ekklesia. Wir wissen nun auch an jeglicher in seiner Ordnung. Wer aber die Zielsetzung nicht kennt, nun, der muss jetzt die Welt christlich machen. So wie es leider das Programm der Ökumene ist. Nicht? Und der Papst ist ja da ein führender Mann, der auch bei seinem Besuch jetzt im Nahen Osten in einer Moschee war. Diese falsche Ökumene, aber sie wird kommen, weltweit, und ich habe es gestern Abend auch schon gesagt, der Professor Küng, der geehrt ist, sagt, wir brauchen ein Weltethos, wo alle Religionen die Basis für den Frieden bieten. Denn erst wenn die Religionen den Frieden vermitteln, kann politischer Friede werden. Wohin geht denn der Friede? Was steht in 1. Thessalonicher 5? Das wird der Antichrist mal ausnehmen. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, das ist ja die Sehnsucht der Menschen. Und die können wir verstehen. Aber wenn sie das auf falscher Basis ohne die Wahrheit des Christus propagieren, was kommt dann? Dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Ich würde das ja nicht sagen, wenn es nicht geschrieben steht und wenn sich nicht die Entwicklung dahin bestätigen würde. Nicht alle Friedensversuche, auch im Nahen Osten, scheitern ja. Und es wird also eine Zeit sein wie Sodom und Gomorra und zur Zeit der Sintflut. Und waren das viele, die da gerettet wurden? Ich brauche nur rhetorisch zu fragen, Sie wissen die Antwort. Ganz wenige. Nicht? Und die Bewohner von Sodom und Gomorra haben sich nicht warnen lassen. Nicht? Es war ja eine Stadt der Homosexuellen. Und der Begriff Sodomie kommt von daher, wird jetzt auch übertragen auf den Geschlechtsverkehr mit Tieren. Sodom ist also ein Typus für die Endzeit. Primär sexuelle Perversitäten werden da in dieser Stadt praktiziert und es ist ähnlich auch heute so. Und der Grund etwa, ich habe jetzt in einer Zeitung gelesen, immer mehr Ehen gehen in die Brüchen, Scheidungen auf Rekordzustand und auch eine starke Zunahme bei uns in einem ehemals pietistischen Lande, aber wir wissen, es gibt keine frommen Länder und Bereiche, hier ist auch ja im Siegerland Erweckung gewesen. Sicher hat sich das gut schon auch im moralischen Sinne auswirken können. Aber letztlich müssen wir wissen, wir leben nach 1. Thessalonicher 5 in der Nacht, in der Finsternis. Nacht und Finsternis lässt sich dokumentieren durch Betrug, Egoismus. Jeden Tag lesen Sie auch was in der Zeitung, nicht? Dass bis in die Bahn hinein Korruption nachgewiesen wird. Da sind jetzt wieder Leute verhaftet worden. Dann Kriege, Dämonie, Okkultismus, Spiritismus, das nimmt zu. Nicht? Diese Halloween-Angelegenheit haben Sie sicher auch durch die Presse vernommen. Nicht? Wenn also da unter schaurigen Verkleidungen hier Mächte verehrt werden, dann ist das Okkultismus. Es geht auf einen alten keltischen Brauch zurück und ist dann wieder über Amerika hierher nach dem Westen Europas übergeschwappt. Der moralische Verfall nimmt zu. Das ist typisch für unser Zeitgeschehen. Und was sagt Paulus dazu? Dieses Wisse, dass in den letzten Tagen, ich habe gestern Abend über Zeit und Stunde gesprochen, jetzt in den letzten Tagen, die es zu Ende gehen, in Äons, werden schwere Zeiten da sein. Die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos. Und jetzt kommt das im Blick auf Homosexualität. Ohne natürliche Liebe. Nicht, wir haben vorhin einleitend von der göttlichen Liebe, der Agape, gesprochen. Es gibt aber auch eine natürliche Liebe, die sich in der Geschlechtlichkeit auswirkt. Und ohne diese Liebe sein, bedeutet doch im Grunde die Perversität, gleichgeschlechtliche Liebe mit dem, was propagiert wird und wo sogar, ich will es nochmal sagen, die Pfarrer das praktizieren können. Nicht? Und wenn schon ganz offen in Berlin der führende Bürgermeister, der ja jetzt wieder gewählt worden ist, das zum Ausdruck bringt, sich outet, wie man heute so schön auf Neudeutsch sagt, ja, dann ist das ein Beweis dafür, dass diese Zeiten von Sodom und Gomorra ganz nahe auch bei uns vorhanden sind. Und, liebe Geschwister, das bringt Gericht. Es sind Menschen, die in der Finsternis leben, in der Nacht, die schlafen und trunken sind, steht da. Trunken auch durch Drogen. Ne? Millionen Abhängige haben, Drogen im weiteren Sinne. Aber weil es nun so ist, dass die Menschen Verleumder sind, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, verwegen, aufgeblasen, und jetzt das andere, mehr das Vergnügen lieben als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Wir werden also zunehmend Religiosität finden, und das lese ich auch in der weltlichen Presse, nicht? Dass die Menschen immer mehr jetzt suchen nach irgendeiner Spiritualität, nach spirituellen Erlebnissen erfahren, aber die wenigsten wenden sich in echter Buße und Umkehr hin zum gekreuzigten und auferstandenen Christus. Das muss doch von uns verkündigt werden. Und wie war es damals nur? Lot, der Gerechte, ließ sich retten mit seinem Neffen. Selbst die Frau ist noch auf dem Wege zum Heil umgekommen. Und wir haben da Abrahams Dienste zu tun. Und das eben sehr stark im Gebet. Und deswegen will ich das nochmal aufgreifen. Abraham hat nun nicht gesagt, nun lass das alles kommen, nach mir die Sintflut. Nein, er hat darum gerungen. Er hat mitgelitten mit denen, von denen er wusste, sie stehen unter dem Gerichte Gottes. Er hat ja mit Gott gehandelt, aber es waren keine 10 Gerechten in dieser Stadt. Und darum dieses Gericht. Und nochmal, was ist die Ursache? Wir müssen ja immer wieder auch die Situation, wie sie sich heute darstellt, erkennen. 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Verbieten zu heiraten, gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Jedes Wort wird geheiligt. Gottes Wort ist selbst Vermittler der Heiligung und das in Verbindung mit dem Gebet. Wir werden also eine zunehmende Zahl von falschen Propheten und falschen Lehrern auch jetzt am Ende dieses bösen Zeitalters erleben. Das habe ich auch gerade im Gespräch mit meinen lieben Gastgebern erfahren. Da waren Mormonen, die fragen, glauben sie auch, dass wir in der Endzeit leben, Wort Gottes, alles klar, und dann aber, jetzt muss noch das Buch Mormon dazukommen, von einem Joseph Smith, der da angeblich diese Offenbarung erfahren hat. Da kommt immer etwas dazu. Bei den Neuapostolischen. Christus und Handauflegung durch Apostel. Die Sieben-Tags-Adventisten haben auch ihre Bewegung gegründet durch eine Vision dieser Frau Ellen G. White. Da wird nämlich etwas hier deutlich gemacht, was in dem Text steht. Sie hat eine Antwort bekommen auf die Frage, warum es denn in der Christenheit so aussieht. Ja, weil die Christenheit nicht mehr den Sabbat hält und bestimmte Speisen, wie sie im Alten Testament entsprechend aufgezeigt waren, genießen. Aber wir sind in der Freiheit. Nicht, wenn also solche kommen in einem frommen Gewande und anbieten, ihr müsst das nicht und dürft jenes nicht, ihr sollt das tun, dann Vorsicht, wir müssen prüfen. Denn unsere lieben Geschwister haben dann auch gesagt, aber im Galaterbrief steht, und wenn ein Engel vom Himmel kommt und verkündigt euch ein anderes Evangelium, nicht, der sei anathema, das heißt, er steht unter dem Fluch. Und das erfahren wir, das ist heute die andere Linie, in schwärmerischen Bewegungen, neue Offenbarungen, falsche Prophezeiungen und wie viele sind überhaupt nicht eingetroffen. Nicht, da muss man nüchtern sein und prüfen. Oder auch die christliche Wissenschaft, bis hin zu extremen Charismatikern, die immer neue, sensationelle Dinge enthüllen. Liebe Geschwister, das ist die Gefahr, die wir sehen müssen und das wird mit diesen Erscheinungen nicht geringer werden, sondern wir werden immer mehr überschwemmt werden von neuen Heilsangeboten. Jetzt kommt das Eigentliche. Nicht als ob die Gemeinde in den Jahrhunderten nie die Wahrheit gehabt hätte. Das Besondere ist immer, dass diese neuen Propheten sagen, jetzt kommt das Eigentliche. Und dabei haben wir längst das Eigentliche. Nicht? Natürlich müssen wir uns prüfen, haben wir das Heil in Christus? Es ist in keinem anderen Heil, als allein in dem Namen Jesu. Kennen wir die Weisheit Gottes? Er ist unsere Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Kennen wir die herrliche Stellung in Christus, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt, versetzt nach Epheser 2, Vers 6, schon in die himmlischen Örter? Wenn wir da unsere Stellung erkennen, liebe Geschwister, dann wissen wir auch, was Wahrheit ist und erkennen, dass die anderen Angebote alle auf irgendeiner religiösen Basis an diesem Ziel vorbeiführen. Darum ist es wichtig, und das ist der Schlussteil bei mir heute Morgen, dass wir uns auf die Wahrheit Gottes beziehen, denn wir haben dieses Thema auch unter dem Aspekt der Gebete und deren Bedeutung hier aufgegriffen. Paulus kann also in Kolosser 1, und daraus werde ich jetzt einiges im Blick auf dieses Gemeindegebet beziehen, sagen, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und Timotheus, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Wir sind also Geheiligte, nicht? Wir müssen nicht erst durch den Papst heilig gesprochen werden. Es gibt schon über 6.000, die der Papst heilig gesprochen hat, es wären aber insgesamt doch recht wenige. Ihr Heiligen und Geliebten, hat der Bruder Heller immer wieder gesagt. Und dann äußert sich das in dem Dank. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten. Nachdem wir von eurem Glauben gehört haben, und jetzt müssen wir da Acht geben, in Christus Jesus. Das ist also eigentlich die höchste Form des Glaubens. Es gibt einen Glauben an Jesus, Epi steht da im Griechischen. Da habe ich noch etwas Distanz. Dann weiter es in ihn hinein, dann en in hier und schließlich das nach Galater 2, Vers 20, der Glaube Christi selbst in uns wirksam werden. Ist das so wichtig zu beachten? Ich denke ja. Wenn ich vor der Tür stehe, stehe ich an der Tür, bin aber noch nicht drin. Es hinein ist schon ein Schritt weiter. Aber wenn ich drin bin, wie wir hier, in, dann ist das doch etwas ganz anderes. Dann habe ich eine Stellung und Position. Wir glauben, und das bezeugt der Paulus, ja, in Christus Jesus. Und wenn ich Sie immer wieder auffordern wollte, nun kommen Sie doch endlich hier rein und Sie sitzen schon drin, merken Sie, das ist paradox. Und wie viele laden immer wieder ein und evangelisieren die Gläubigen und die müssen immer wieder dieselbe Anfangsbotschaft hören und Paulus sagt, ihr solltet längst Meister sein oder in Epheser 4 nicht wie die Kindlein, die Unmündigen hin und her bewegt werden von allerlei Winterlehre, da steht Pneuma, also von einem Geist, immer hin und her bewegt, ohne zur Ruhe zu kommen. Jetzt brauchen wir dieses, jetzt müssen wir da mehr Aktivitäten machen. Und leider wird die nächste Pro-Christ-Versammlung noch mehr auf Äußerlichkeiten eingehen. Ich muss das hier nochmal in dem Zusammenhang sagen. Wir haben eine Studie angefertigt und haben gefragt, was denn die Einzelnen wissen wollen, weshalb sie nicht in die Kirchen gehen und wie es mit dem Glauben bestellt ist. Und auf diese Angebote, auf diese Bedürfnisorientierung der Befragten hin, wird nun, und jetzt heißt es so, noch mehr ganzheitlich evangelisiert. Also sie schreiben, steht in dem neuesten Blatt von Idea Spectrum, noch mehr mit Großleinwand, Musik, Pantomime und Anspielen. Ist das die Antwort? Liebe Geschwister, ich habe das bei uns in unserem Kreis ganz deutlich gesagt, im Zusammenhang mit einem Thema. Je weniger Heiliger Geist, umso mehr drumherum. Umgekehrt kann ich auch sagen, je mehr Methoden aus diesem Kosmos, umso weniger Kraft des Geistes. Wenn ich das Wort ziehe, denn der Glaube kommt aus dem Predigen des Wortes, aus dem Herrollen des Wortes, was dann? Wenn der Vater nicht zum Sohne zieht, wer soll denn dann ziehen, liebe Geschwister? Ich kann verstehen, dass wir sicher Kindlein entgegenkommen müssen. Ich habe im Religionsunterricht, als ich früher noch als junger Lehrer das getan habe, nicht der Peter Schmidt wird es auch getan haben, nicht die Bedürfnisse der Schüler irgendwie berücksichtigt. Aber Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Und auch in einer Grundschule muss das Ziel mal klar sein, wenn jemand studieren will. Darum ist das so wichtig, in Christus. Worum sollen wir nun beten hier? Dass die Zielsetzung klar ist, denn Paulus sagt in Kolosser 1, wegen der Hoffnung, die uns aufbewahrt ist dort oben in den Überhimmeln. Das ist immer die Zielsetzung. Und darum kann der Paulus sagen, wir hören nicht auf, immer wieder zu bitten für euch, dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Das ist ein Gebet. Hören Sie die Gebete auch? Beten wir darum? In der Regel geht es immer um Äußerlichkeiten oder dass viele Menschen kommen. Hier geht es um Erkenntnis seines Willens, denn erst wenn das klar ist, dann können wir auch nach außen werden. Erst wenn die Gemeinde eine eindeutige Position hat, dann, und ich bin nicht gegen Evangelisation, im Gegenteil, ich habe es immer wieder selber auch mit verantwortet, aber es muss geistlich klar sein. Die Zielsetzung, Vers 12, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Dass wir unser Erbe erkennen, dass wir nicht das Erbe hier im Diesseits favorisieren. Unser Bürgertum ist dort droben, von dort her erwarten wir den wiederkommenden Herrn. Das muss unsere Zielrichtung sein. Leider gibt es da auch in der Differenzierung oft Probleme. Ich habe das jetzt mit Schmerzen von einem Bruder erfahren, den ich früher als Evangelist auch sehr geschätzt habe. Der hat also in einer Gemeinde, die auch die Zielsetzung kennt, Folgendes gesagt. Also ihr müsst das nochmal lernen. Wenn ich das Erbe nicht kenne, kann ich auch da das Ziel verfehlen. Es geht nicht um errettet oder verloren werden, das ist eine andere Sache. Aber es geht darum, dass wir uns das Ziel nicht verrücken lassen, mit ihm zu herrschen und zu regieren, heißt, dass wir erstmal in ihm sitzen und geborgen sind. Watchman hat das erkannt. Sitzen, sagt er, wandeln, standhalten, ist das Thema des Epheserbriefs. Erst wenn ich sitze, zur Ruhe gekommen bin, im Allerheiligsten, ne? Dann kann ich auch agieren und wandeln und standhalten, das heißt den geistlichen Kampf führen. Denn er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind bereits Versetzte, das heißt eigentlich wörtlich mehr Herausgerissene. Der Herr hat uns herausgerissen aus diesem bösen Äon und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere Perspektive. Nicht, und wir haben einen anderen Herrn jetzt. Nicht einen Herrn, der Gewalt propagiert. Merken Sie auch hier schon wieder den Unterschied. Der Sohn der Liebe, der Agape, der dem Petrus sagt, stecke dein Schwert in die Scheide, ist nicht der Geist des Moslems und des Islams. Aber wir dürfen auch gerade in dieser schweren Zeit erfahren, gekräftigt mit aller Macht und Kraft seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freude. Das haben wir jetzt im Hausgeist auch nochmal behandelt. Ist das wichtig, Wozu sollen wir Kraft und Stärke bekommen, dass wir auch ausharren, Geduld haben, gerade in der schweren Zeit? Sicher dürfen wir bitten, Herr, komm du bald, wenn wir das Elend überall sehen. Darum ist es wichtig, dass wir diese Perspektive bekommen. Und noch einige Gedanken aus dem zweiten Gemeindegebet, Epheser 3, wo Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Das ist eine ganz andere Gebetshaltung, nicht? Da steht nichts, dass man mit Halleluja jetzt das machen müsste. Müsste der Bruder doch diese Stelle auch kennen. Jetzt will ich aber nicht sagen, muss jeder nun unbedingt auf diese Art und Weise dokumentieren, seine Knie zu beugen. Das ist eine innere Haltung. Von ihm kommt jede Familie in den Himmel und auf Erden, damit ihr euch, ähnlich wie in Kolosser 1, gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Liebe Geschwister, da fängt es an, und ich muss auch nochmal sagen, da liegt eine ganz klare Entscheidung zwischen denen, die Power heute propagieren. Ich habe neulich mit einem lieben Bruder gesprochen, der aber im Blick auf manche Dinge und Entwicklungen nicht klar sieht. Der sagt, ja, da streiten sich die Christen darum, ob da einer hinfallen darf oder nicht, und macht das so im Sinne des Bagatellisierens etwas nieder. Ja, wir brauchen mehr. Und ist das nicht erschütternd? Denn ist doch die Frage, welcher Geist wirft die Menschen auf den Rücken? Und wenn die grunzen und gackern wie die Hühner, ne, das haben wir teilweise erlebt. Also ich habe das per Videoband schon mitbekommen. Entschuldigung, nicht Videoband, sondern per Kassette. Dass das jemand propagiert hat. Da muss doch die Frage stellen, was ist das für ein Geist? Nein, hier heißt es, er gebe euch Macht und Kraft und Herrlichkeit, durch den Geist am inneren Menschen gestärkt zu werden. Dass der Christus durch den Glauben eure Herzen bewohne. Das heißt, nicht nur einen Teil unseres Herzens, sondern das ganze Herz. Nur so können wir gefestigt werden. Ich habe vorhin zitiert 1. Thessalonicher 5, wo die Kinder der Nacht, die in der Finsternis leben, schlafen und trunken sind, beschrieben werden. Das Positive für uns ist, wir sind Kinder des Tages, nicht von der Nacht. Leben nicht in der Finsternis, sind Kinder des Lichts. Schlafen nicht, hoffentlich, deswegen heißt es ja in Römer Kapitel 13, es ist die letzte Stunde, dass wir aufwachen vom Schlaf, aufstehen, nicht schlafen, wach bleiben und nicht trunken sind. Wenn Massenveranstaltungen sind beim Sport oder auch gerade bei bestimmter Musik, ja, ich habe das sogar mal von jemandem gehört, da war eine christliche Rock unterwegs, und da hat einer dieser Mitglieder sein Instrument genommen, so in Rage oder Ekstase fast war der, dass er das Instrument da vorn zerdeppert hat. Was ist das für ein Geist? Nicht, da müssen wir klar sehen. Hier steht etwas anders, dass Christus durch den Glauben unserer Herzen bewohne, wir wachsam sind, nicht unnüchtern sind, sondern der Geist ist hell, wacht dabei, auch mit einem erleuchteten Verstand. Und das wozu, dass wir erfassen können mit allen Heiligen, und die sind in allen Konfessionen, Denominationen, nicht nur wir allein, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der ganzen Gotteshöhe. Also geben wir uns nicht zufrieden mit dem bisschen, sondern dass der Herr uns erfüllt mit seinem Wesen, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, Epheser 5. Und dann das Wunderbare, er vermag zu tun, über die Maßen mehr, als wir bitten und erdenken. Nochmal, nach der Kraft, die in uns wirkt. Also wir brauchen eine Gegenkraft gegenüber den Angeboten in dieser Welt, gegenüber der Verführung, gegenüber einer massiven Verblendung durch die Medien. Wenn, das haben Sie ja auch gehört, die Frage gestellt wird, warum kann denn Gott sowas zulassen, was da in Amerika passiert ist? Und da hatte mal jemand, ein gläubiger Journalist, gesagt, weshalb machen diese Menschen Gott verantwortlich und fragen nicht die Medienmacher, die durch Krimis und perverse Sendungen in allen Bereichen der Medien die Menschen verführen? Manches ist doch selbst von den Menschen sicher satanisch inspiriert, selbst gemacht. Und dann will man Gott verantwortlich machen für so ein Desaster. Da ist der verblendete Mensch. Anstatt zu fragen, habe ich mich in guten Zeiten auch um ihn gekümmert? Und darum ist es entscheidend, und damit schließe ich ab, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung, hier in der Gemeinde in Christus. Dazu sollen auch diese Stunden dienen. Nicht, dass wir nur Sensationelles hören. Es ist wichtig, dass wir informieren. Paulus hat das auch getan. Hat gewarnt vor falschen Entwicklungen. Denken wir mal an den Kolosserbrief von Menschen, die in Demut und Geistlichkeit der Engel faszinierend einhergingen. Paulus warnt. Auch die Korinther warnt er. Falscher Jesus, falscher Geist, ich habe schon gesagt. Aber das Entscheidende ist immer wieder, was er tut, und das möchte ich auch tun. Dass alles dazu dient, dass in der Versammlung Jesus Christus und der Vater unseres Herrn Jesu Christi verherrlicht wird. Dass seine Herrlichkeit ausstrahlt, auch durch uns. Das haben wir entgegenzusetzen. Nicht aus uns, sondern weil die Kraft des Auferstandenen in uns wirken wird. Diese Gegenkraft brauchen wir, ich sage es immer wieder. Darum bittet Paulus in Epheser 1, erleuchtete Augen des Herzens, den Vater selbst zu erkennen, dem, der Christus aus den Toten erweckt hat und der die gleiche Kraft in uns wirksam werden lassen will. Liebe Geschwister, das ist es, was ich Ihnen mitgeben möchte. Rechnen Sie mit der göttlichen Weisheit und Erkenntnis, aber auch mit der göttlichen Kraft, die uns ausstattet, in dieser Zeit durchzuhalten, das Ziel ins Auge zu fassen. Und er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es, Gott sei Dank, vollführen bis zum Tage Jesu Christi oder bei der Ankunft Jesu Christi, wenn wir umgestaltet werden in sein Bild. Wir sind dankbar, dass wir diese Botschaft auch verkündigen dürfen. Es ist ein Geheimnis, darum sollen wir dafür bitten, dass das auch bei denen, die das Wort sagen, immer wieder göttliche Priorität hat. Amen.
Meine Schulkameraden denke, mit denen ich jetzt immer wieder zusammenkomme, die haben es halt nicht. Natürlich haben meine Eltern für mich gebetet. Und dafür bin ich auch dankbar. Aber der eigentliche Grund, es gibt doch genug Eltern, die für ihre Kinder auch beten und die kommen nicht zum Glauben. Der eigentliche Grund ist doch wirklich ein Gnadenakt Gottes. Also, wer das bei sich erkennt, erlebt und erfasst hat, ich bin wirklich ein Gnadenprodukt meines Herrn, und zwar von A bis Z, nicht 90% Gnade lasse ich gelten, aber 10% bin ich auch noch. Nein, ein Gnadenprodukt hundertprozentig. Wer das erkannt hat, der kann es doch auch Israel zugestehen und sagen, Israel wird in einem reinen Gnadenakt von Seiten seines Gottes und Herrn zur Erneuerung gebracht. Reinigung. Und dann die Buße. Buße, wisst ihr, das ist dann gar keine gezwungene Angelegenheit mehr. Dieses Volk wird, wenn sie sieht, in wen es gestochen hat, oder wenn es sieht, in wen es gestochen hat, man wird weinen wie um einen Erstgeborenen, Sacharja. Offenbarung bestätigt das ja. Dann wird die Buße in diesem Volk wie selbstverständlich entstehen. Da muss man niemand zur Buße hinprügeln. Oder wie manche Zwangsbekehrungen nicht wahr da ablaufen, wo man dann auf die Bußbank nach vorne gezerrt wird. Gnadenerkenntnis. Wer den Herrn in diesem übermächtigen Erbarmen erlebt, wie es Israel erleben wird. Ich war auch mit seiner ganzen blutigen Vergangenheit. Gnadenerkenntnis wird immer zu Sündenerkenntnis führen. Und zwar zu vertiefter Sündenerkenntnis. Das muss man gar nicht dann per Kanzeldekret verordnen, jetzt du bist ein Sünder. Sondern das wirkt der Geist Gottes in einem Menschen. Und das wird Israel geschehen. In und an Israel geschehen. Und dann ist es ja ganz folgerichtig, dass Gott dann darauf antwortet mit dem, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz wegnehmen. Ein fleischernes, das heißt im Gegensatz zu dem Stein und nicht fleischlich, das ist nicht hier gemeint, sondern wirklich das von Gott gewirkte, erneuerte Herz. Das heißt, das erneuert werden in der Person Mitte, von innen her. Dann ist das Gesetz gar nicht mehr etwas von außen her aufgezwungenes, sondern dann sind die Weisungen Gottes in das Herz hineingelegt. Da kommt es dann zum Innenantrieb, den der Geist Gottes bewerkstelligt und vornimmt. Erneuerung durch Gottes Geist. Der Bruder hat es im Gebet auch erwähnt, Jesaja 66, Vers 8. Wo hat es das schon einmal gegeben? Ich umschreibe jetzt ein bisschen das Prophetenwort. Wo hat es das schon einmal gegeben? Hat man das je schon einmal gehört? Dass ein ganzes Volk an einem Tage geboren worden ist. Jesaja 66. Das hat es noch nie gegeben. Es hat noch nie christliche Völker gegeben. Bilden wir uns das nicht ein. Auch das Land der Reformation war nie als Land, als Volk christlich. Israel wird als erstes Volk die Geisterneuerung erleben und erfahren, und das wird ein Wunder geschehen sein. Ein Volk wird wiedergeboren an einem Tag. Gott schafft sich, so wie er sein Werkzeug Gemeinde schafft, durch einen Gnadenakt, der sich immer wiederholt im einzelnen Menschenleben. So schafft sich Gott sein Werkzeug Israel neu in einem Gnadenakt. Und alle Welt, Brüder und Schwestern, alle Welt wird dann erkennen und merken, der Gott der Bibel ist ein gnädiger Gott. Jetzt sage ich noch einen Satz dazu. Und der Gott der Bibel ist nicht der Allah. Das wird dann auch erkannt. Weil sich der Gott der Bibel dann so zu seinem Volk stellt. Nicht indem er die anderen abschreibt. Natürlich wird zur Rechtweisung geschehen. Natürlich wird Gericht geübt. Natürlich lässt Gott nicht alles laufen. Ganz klar. Die anderen Völker kommen alle dran. Es gibt das Völkergericht. Aber auch im Gericht ist der Gott der Bibel ein Gott aller Gnade. Ich kann jetzt das Ganze abrunden, Thema Zukunft der Welt. Nach dieser Erneuerung wird Israel ein Segensträger für die ganze Welt werden. Dann wird eintreten, was Gott von Anfang an programmgemäß mit diesem Volk geplant hat, nämlich, ich sagte das schon, ein Priestervolk zu sein für alle Völker. Dann wird eintreten, dass 10 Männer, Sacharja, einen jüdischen Mann am Rockzipfel ergreifen, das ist so eine bildhafte Darstellung, und fragen, wir hören, Gott ist mit euch, wir wollen mit euch gehen, wir wollen mit dir gehen. Dann wird von Zion Weisung ausgehen, Jesaja 2 wird sich erfüllen, Micha 4 wird sich erfüllen. Das Reich Gottes wird aufgerechnet mit Kern des Reiches für Israel. Wird das Reich für Israel um diese Zeit wieder erstehen, fragen doch die Jünger bei der Himmelfahrt. Und Jesus sagt nicht, komische Frage. Also jetzt habe ich euch 40 Tage Bibelunterricht gegeben und ihr stellt immer noch so eine Frage. Das geht doch gar nicht mehr. So aus, Punkt. Nein, Zeit und Stunde weiß der Vater im Himmel. Das Reich für Israel als Kernreich im Gesamtreiche Gottes. Nicht wahr, wenn die Reiche dieser Welt diesem Herrn geworden sind, Offenbarung, dann wird von Jerusalem aus Weisung ausgehen. Dann wird von Israel als Modell einer Theokratie Weisung ausgehen für alle Völker in der Welt. Das wird auf unserem Globus geschehen. Transportieren wird das bitte nicht einfach in den Himmel. Sagen, ja, das wird mal himmlisches Jerusalem und irgendwie auf der neuen Erde oder was. Nein, unser Globus wird das, ich sage jetzt, muss das noch erleben. Das gehört zur heilsgeschichtlichen Notwendigkeit. Israel wird mit Jerusalem zum Weltmittelpunkt. Und das erneuerte Volk Israel wird zum Licht aller Völker. Interessanterweise hat das Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, bereits erkannt, war ein Bibelleser, auf seine Art natürlich, und auch gesagt, erkannt und gesagt, dass nach dem Wort des Propheten Israel, Jerusalem, zum Licht der Völker werden wird. Von ihm stammt doch auch der Satz, wer in Israel nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Ja, weil der Gott der Bibel ein Gott ist, der Wunder tut. Die Zukunft Israels, Brüder und Schwestern, ohne die Perspektive des Wortes Gottes, ich sage jetzt, des Wortes Gottes, könnten wir einpacken. Aber weil Gottes Wort uns das aufzeigt, sozusagen ein Hoffnungsziel eröffnet, auch für Israel, aber jetzt nicht einfach verengt nur auf Israel, sondern mit Israel für die ganze Welt. Denn nach Gottes Programm ist doch alles mit einbezogen in sein Rettungsprogramm. Und weil das Gott in seinem Wort sagt und weil dahinter steht, ich will, darum können und sollen wir von der Zukunft Israels sprechen. Darum können wir Menschen der Hoffnung sein und mit dieser Hoffnung in unseren Alltag hineingehen. Mit dieser Hoffnung soll ich jetzt sagen, zum wievielten Mal sagen in diesen 3 Tagen, mit dieser Hoffnung auch Stellung für Israel beziehen. Nicht einfach blind bloß alles gutheißen, aber Stellung für Israel beziehen. Sagen in Gesprächen mit anderen, Mann, die Zeit für Israel kommt noch. Das ist ein Volk jetzt noch, natürlich, ich verschließe die Augen nicht vor all den negativen Dingen, klar. Aber nach Gottes Wort wird es so und so. Das können wir doch bezeugen. Sollen wir doch. Wisst ihr, deshalb ist mir das Thema Israel so wichtig und auch immer wieder der Hinweis auf die Bücher. Weil ich meine, dass unser Umfeld gerade dieses Zeugnis von uns, von Christen, nötig hat. Bitte werden wir da nicht stumme Hunde. Ich habe einmal mit einem jüngeren Kollegen gesprochen und bin mit ihm aufs Thema Israel zu sprechen gekommen und habe gemeint, du, also wir müssen doch das doch in unsere Verkündigung bringen und so, das ist doch dran heute. Sagt er, ah, weißt du, das ist nichts für mich, ich will aktuell predigen. Das sage ich ja, Mensch, es gibt doch nichts Aktuelleres. Die Welt ist doch voll davon, die Nachrichten sind doch voll davon. Und da müssen wir doch jetzt vom Wort Gottes her zu diesem Thema etwas sagen können. Zukunft Israels. Wir können mit Fug und Recht davon reden, weil die Zukunft dieses Volkes mit seinem Land in Gottes Wort festgeschrieben ist. Amen. Nun lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wissen, dass du ein lebendiger Gott bist. Du hast dich immer wieder bezeugt und tust es immer wieder neu durch dein Wort, durch Menschen, durch Geschehnisse, die wir freilich deuten müssen. Wir danken dir herzlich, dass du uns den Blick öffnest für dein Walten und Wirken. Lass das immer mehr geschehen. Gib, Herr, dass wir mit brennender Liebe an dir hangen und auch an dem walten, das du in deinem Volke durchführst. Dass wir, Herr Jesus, dich lieb haben und auch alle die, die du lieb hast, dich zu lieben und unseren Nächsten, dass wir dich vertreten in unserer Umgebung, dass wir uns auch zu deinem Volk stellen und bekennen. Herr, hab Dank für alles Führen, Leiten und Bewahren und hab Dank, dass wir uns deinem Schutz und deiner Führung anvertrauen dürfen. Du kennst die Deinen, du führst sie auf rechter Straße und wir bitten, Herr, setze uns zum Segen, gebrauche uns. Und wir danken dir auch, dass wir aufgrund deines Wortes wissen, dass du niemand abgeschrieben hast. Und wir sind froh, dass dein Wort ein Heilswort ist, ein helfendes Wort, ein mutmachendes Wort. Herr, in diesem Vertrauen und mit dieser Zuversicht schenke, dass wir wieder in die neue Woche hineingehen, um dich zu vertreten. Amen.